Liebe Schwestern und Brüder, mein Predigttitel heißt Leben in Zeiten des Coronavirus. Wie geht es euch? Braucht man Glück im Leben? Der Predigttext ist aus Lukas 6, Vers 20 bis 23. Hier geht es um Glück, Heil und Segen. Er richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch beschimpfen und euch in Verruf bringen, um des Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Möge der Herr uns Aufmerksamkeit und Geduld schenken, um auf sein Wort recht zu hören. Wenn ich so überblicke, was ich in diesen Tagen geschieht, frage ich, braucht man Glück im Leben? Ich werde von der Vergänglichkeit der Welt und der unvergänglichen Seligkeit des Himmels sprechen. Ich werde erinnern, ermahnen und ermuntern. Ich werde Bibelsätze nachsprechen, als wären sie für uns gesagt und nicht für eine einfache Landbevölkerung im Nahen Osten vor 2000 Jahren. Denn Glück, Heil und Segen bezieht sich auf das Grundbedingungen unseres menschlichen Daseins. Am Ende möchten wir alle, unabhängig von unserer geografischen und sozialen Herkunft und unabhängig von unserer historischen Verortung, das Gefühl haben, dass unser Leben einen Sinn gehabt hat. Die Bibel stellt diese Sinnfrage, so scheint mir, in besonders prägnanter Weise, und ich glaube, sie gibt darauf eine klare Antwort. Wenn wir von Glück in unserem Leben reden, so können wir dies in mindestens dreierlei Weise tun. Glück ist erstens die Erlangung dessen, was man früher Glücksgüter genannt hätte. Heute würde man etwas drastischer sagen, Schwein gehabt. Glück ist in diesem Sinne die unverhoffte Überraschung, die unser Leben angenehm, ja sogar luxuriös macht und die die Bewunderung und den Neid unserer Mitmenschen erregt. Glück in diesem Sinne ist wie die Unterschrift unter den Mietvertrag eines spottbilligen Wohnung. Es ist die unerwartete Begegnung, die dazu führen, dass ich bei einer Stellenbewerbung vorgezogen werde, obwohl mein Mitbewerber besser qualifiziert ist. Dieses Glück ist unverdient und oft geht es dabei um Geld oder auch Macht, die einem mehr oder weniger plötzlich zufallen. Mit solcherlei Glück assoziiert man vierblättrige Kleeblätter, Schornsteinfege und rosa Ferkel. Doch ist dieses Glück auch äußerst wankelmütig. Es kann ebenso schnell wieder vergehen, wie es gekommen ist. Wie gewonnen, so geronnen, sagt man in der Volksmund. So kann man zweitens auch Glück in dem Sinne gehabt haben, dass man Unglück knapp vermieden hat, dass man beim Autounfall nicht zu Schaden gekommen ist, obwohl der Wagen schrottreif gefahren wurde, dass man zufällig nicht in dem Zug saß, für den man eigentlich eine Reservierung hatte und der dann entgleist ist, dass man von einer schweren Krankheit unerwartet geheilt wurde, weil der einzige Spezialist dafür im örtlichen Krankenhaus Chefarzt ist. Diese Art von Glück hat mit Schadenabwehr zu tun. So versuchen wir dann auch mit verschiedenen Techniken, Schaden von uns fernzuhalten. Mit Amuletten und Talismanen, mit dem heiligen Christophorus am Schlüsselbund oder am Torbrett und den Teddybärchen am Rucksack. Doch in unserem tiefsten Innern wissen wir, dass das eigentlich unmöglich ist, dass unverhofft kommt und das Leben so oder so ausfallen kann. Nun gibt es aber noch eine dritte Art von Glück. Das ist die Art von Zufriedenheit, die man etwa in einem besonders gelungenen Konzert oder einer Opernaufführung erlebt. Es ist eine Art des Wohlfühls, ja, der Selbstvergessenheit, in der man mit sich und der Welt eins ist. Momente, in denen einen nichts aus der Fassung bringt. Mit einer Tasse Kaffee am Sonntagnachmittag bei schönem Wetter im Garten zu sitzen und Zeitung zu lesen, sich einen Abend lang mit Freunden zu unterhalten oder frisch verliebt zu sein. Ich denke, wir werden uns schnell darüber einig sein, dass alle drei Arten von Glück in hohem Maße abhängig von den Umständen und vom Zufall sind. Ebenso wirst du wahrscheinlich zustimmen, dass vor allem die Freiheit vom Unglück und die Augenblicke besonders intensive Zufriedenheit erstrebenswerte Zustände sind. Wer sich mit diesen Vorstellungen vom Glück im Kopf der Bibel zuwendet, der erlebt eine faustdicke Überraschung. Glück kommt in der Bibel fast nicht vor, weder im Alten noch im Neuen Testament. Es gibt keinen Begriff vom Glück. Auch ist die Erlangung von Glück in der Bibel kein Lebensziel. Das ist in der antiken Philosophie ganz anders. Hier gibt es einen Begriff vom Glück. Ja, er wird ausdrücklich zum Lebensziel erhoben. Eudaimonia ist der griechische Terminus und man spricht darum auch gerne in der antiken Ethik als eine eudaimonischen Ethik. Eudaimonia hat nun ausdrücklich nichts mit Glücksgütern zu tun. Auch die aktive Abwehr oder der Schutz vor Unglück steht nicht im Vordergrund, sondern eher das Glück der dritten Art. Das Wort in Lateinisch Felicitas ist aber noch viel mehr als zeitweises Wohlbefinden, das vom Wetter oder meiner Stimmung abhängig ist. Glückseligkeit in diesem Sinne unterliegt, so die Annahme, keineswegs dem Zufall, sondern kann durch eine bestimmte geistige Haltung erreicht werden, indem man nämlich äußeren Lebensumständen, positiven wie negativen, keine Bedeutung beimisst. Wenn die Bibel von einem Zustand menschlichen Wohlbefindens spricht, spricht sie hingegen von Seligkeit. Wer selig ist, ist nicht unbedingt reich und wohnt in einem Palast. Seligkeit ist auch nicht die Erfahrung des gerade noch davonkommens Seins. Und es ist schließlich kein zwar überaus angenehmer, aber letztlich vorübergehender Zustand tiefen Wohlbefindens, sondern wer selig ist, hat den höchsten und dauerhaften Zustand erreicht, der einem Menschen möglich ist. Seligkeit ist ein Zustand sehr nah bei Gott und das ist ausgesprochen erstrebenswert, weil damit die Gebrochenheit des menschlichen Daseins überwunden wird. Selig, wie sie Jesus in unserem Predigttext zuspricht, ist somit ein eminent existenzieller Vorgang, der den Bedrängnissen und Nöten, in denen wir uns befinden, ihre Schärfe nimmt. Die Menschen, zu denen unser Predigttext spricht, dürfen diesen Zuspruch bitter nötig gehabt haben, denn sie hatten nach landläufigen Maßstäben wenig Glück im Leben. Sie waren arm, sie hungerten, sie litten, ja, sie waren aus der menschlichen Gemeinschaft ausgestoßen. Wir erfahren nicht, worin die Armut und der Hunger begründet lagen. Gab es für diese Menschen keine Verdienstmöglichkeiten? Waren sie arme Tagelöhne oder waren sie nur deshalb arm, weil sie Jesus nachgefolgt waren und eine materiellen sichere Existenz aufgegeben hatten? Wurden sie gemobbt und isoliert von ihren andersgläubigen Zeitgenossen und müssten darum hungern? Der Predigttext bleibt uns die Antwort auf diese Frage schuldig. Es kann aber nach dem Zeugnis des Neuen Testaments wenig Zweifel daran bestehen, dass die Mehrzahl der früheren Christen tatsächlich arm gewesen ist und in einer Situation akuter Existenzangst gelebt hat. Nicht umsonst beschreibt uns der Evangelist in der Apostelgeschichte eindrücklich die Armut der Jerusalemer Urgemeinde. Merkwürdigerweise haben diese anfänglichen materiellen Schwierigkeiten aber nicht zur Auflösung der früheren christlichen Gemeinschaft geführt. Im Gegenteil, das Christentum hat sich sehr rasch über die Grenzen Palästinas hinaus gebreitet. Man mag sicher daher mit Recht fragen, wie die früheren Christen das durchgehalten haben. Nun ist die Antwort auf die Frage nach der Überlebensfähigkeit des Christentums sicher vielschichtig. Mir scheinen aber zwei Aspekte von besonderer Bedeutung zu sein. Zu einem haben die früheren Gemeinden gerade in akuten sozialen Notlagen eisern zusammengehalten. Man hat sich gegenseitig gestützt und ermutigt, ja, man hat sich gegenseitig ernährt. Die Agapen, die Liebesmäle, die von den neutestamentlichen Schriften hier und da die Rede ist, waren ja nichts anderes als Armenspeisungen in der geistlichen Gegenwart des Auferstandenen. Mindestens ebenso wichtig war das Gefühl, dass das eigene kleine Leben einen Sinn in Gottes große Schöpfung hatte. Und zwar auch dann, wenn man im Lumpen rumlief und nicht wusste, was man am nächsten Tag essen sollte. Dieser Sinn hatte sich den kleinen Leuten, den Fischern und Handwerkern, den Tagelöhnen und der Gelegenheitsarbeitern durch die Begegnung mit dem Evangelium erschlossen. Jesus hatte viele soziale Werte und Normen seiner Umwelt für gering angesehen. Er hatte Einkünfte und Ehrenämter verachtet und stattdessen das einzelne Menschlein gleichgültig, wie einfältig oder klug, wie hässlich oder wie schön, selig gepriesen und ihm die eigene individuelle Zuwendung Gottes zugesprochen. Wir gehören nicht zu den kleinen Leuten von damals. Die meisten von uns leiden keine materielle Not. Gleichwohl ist unsere Existenz in unserer subjektiven Einschätzung kaum weniger prekär als die der damaligen Menschen. Wir haben Angst vor Krankheit und vom Tod. Wir leiden daran, dass wir die Erwartungen, die wir selbst oder andere in uns setzen, nicht erfüllen können. Wir sehen, wie die Tage vorbeifließen, ohne dass wir uns die Sinnhaftigkeit unseres Alltags deutlich wäre. Aber es gibt auch immer die Berichte von Menschen, die gerade in schwierigen materiellen Umständen in eine lebensbedrohliche Situation gelernt haben, ihr Leben neu zu justieren und auszurichten und die sich zufriedener fühlen als zuvor. Ob wir die jeweilige Lebenslage als glücklich oder unglücklich empfinden, hängt also offenbar wenig von den äußeren Bedingungen ab. Umfrage nach der allgemeinen Lebenszufriedenheit, wie sie weltweit immer wieder durchgeführt werden, zeigen zwar, dass es einen Zusammenhang zwischen Wohlstand und Lebenszufriedenheit gibt. Aber sie zeigen ebenso, dass die glücklichsten Menschen nicht nur in den reichen Ländereien leben. Einen Anspruch auf eine Sinnerfüllung in unserem Leben haben wir alle. Und diese Sinnerfüllung scheint mir mit dem Gefühl von Liebe und Angenommensein als mit Geld zu tun haben. Davon, von der göttlichen Liebe zu den Menschen, spricht das Neue Testament nun allerdings auf fast jede Seite. Braucht man Glück im Leben? Ich denke, jeder Mensch hat Anspruch auf körperliches und seelisches Wohlbefinden. Dazu gehören selbstverständlich auch eine materielle Grundsicherung. Insofern diese von äußeren, zufälligen Bedingungen abhängig ist, braucht der Mensch auch Glück im Leben. Dauernder Hunger ist kein zu erstrebender, sondern ein zu vermeidender Zustand. Ob man darüber hinaus aber das eigene Leben als geglückt oder beglückend empfindet oder nicht, ist weniger eine Frage von Geld und Macht als von dem Gefühl, in der eigenen Schwachheit geliebt und angenommen zu sein. Der christliche Glaube ist ein Weg zu diesem Zustand emotionaler Stabilität. Wer glaubt, hat Hoffnung auf eine lebenswerte Zukunft. Nicht, weil er über eine große Zahl an Glücksgütern verfügt oder weil er öfter Verkehrsunfällen entgeht, sondern weil er weiß, dass es keine Katastrophe ist, wenn unsere Bemühungen nicht von Erfolg gekrönt sind. Weil Lebenszufriedenheit sich nicht irdischen Kraftanstrengungen verdankt, sondern von Herrn über Himmel und Erde geschenkt wird. Das Kreuz und die Auferstehung machen diese Zuwendung Gottes zu den Menschen in besonderer, ja, unüberbietbarer Weise deutlich. Gott trägt uns im Sterben wie im Leben. Er trägt uns durch unser Erdendasein und unser Sterben hindurch ins ewige Leben. Dieser Zustand ist ein gutes Mittel gegen Melancholie und Selbstmitleid. Christus ist für uns auferstanden und seine Auferstehung zeigt uns, dass auch wir eines Tages auferstehen werden. Dieser Zustand macht das Leben jedes Einzelnen von uns lebenswert. Aber nicht immer gelingt es, diesen tröstlichen Glauben festzuhalten. Hier auf Erden sind wir ja nie jederzeit und ständig Christen, sondern stets wohnt auch der Nichtgläubige, Nichtglaube in uns. Armselig ist oft auch unser Leben in all unserem Wohlstand. Und darum bedürfen auch wir der besonderen Freundlichkeit Christi, wie sie in den Seligpreisungen zum Ausdruck kommt. Selig seid ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Freut euch und jauchzet an jenem Tag, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Und der Friede, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.